Ihr könnt gern schon aufschlagen, 1. Samuel 21. Ich habe leider ein Problem mit Hochzeiten, muss ich euch gestehen. Also, ich glaube, die vorletzte Hochzeit bin ich sehr weit gefahren und am Ende in einem schmutzigen Pulli dort angekommen und hatte mein Hemd vergessen. Die Geschichte endete damit, dass der Vater vom Bräutigam nach Hause ist und mir ein Hemd geholt hat. Das war mir etwas zu groß, aber mich kannten dann alle, ich kannte alle und es war sehr schön. Ja, die nächste Hochzeit, ich glaube, es war die letzte Hochzeit, das war noch etwas peinlicher. Ich sollte die Trauung halten und predigen. Ich habe etwas spät angefangen, weil ich dachte, ich habe schon alle Unterlagen und so, das passt ganz gut. Naja, ich war noch am Vormittag damit beschäftigt. Mittags sollten wir los. Wir hatten uns noch aufgehoben, das Hemd zu bügeln und so, das war auch etwas ungünstig. Naja. Am Ende standen meine Brüder schon draußen am Bürgersteig und haben geschaut, wo ich komme, weil die Braut gleich einziehen sollte. Aber ich bin noch kurz vorher rein und habe einen Platz gefunden. Also. Und am Ende, muss ich sagen, hat sich keiner groß daran erinnert. Es war einfach ein schönes Fest und die Erinnerung ist jetzt schön. Wir haben sehr viel Schönes an Zeit verbracht, ohne dass das nochmal erwähnt wurde. Außer von mir heute. Vielleicht aus dem Grund, weil es im Leben oft so ist, dass gewisse Dinge passieren und am Ende trotzdem eine gute Erinnerung bleibt. Und ich denke, mit Gott ist es oft so. Und unser Thema steht heute unter dem Begriff 3 Besuche am Sonntag. Wir wollen 3 Besuche zusammen machen. Und der erste Besuch, das ist hier in 1. Samuel 21, den Vers 2 bis Vers 10, den machen wir bei Ahimelech. Das heißt auf Deutsch, mein Freund ist König. Und Ahimelech war damals ein Hohepriester in der Stadt Nob. Grund für unseren Besuch, wir beobachten David natürlich, wie er dort den Besuch tätigt. David fängt mit einem schlechten Ratgeber an und dieser Ratgeber heißt Angst. Der Saul will ihn nämlich umbringen. Der ist nämlich gerade König und der David erzielt zu viele Erfolge. Er will ihn umbringen lassen. David flieht und auf seiner Flucht kommt er in die Stadt Nob. Da wohnt dieser hohe Priester und überhaupt wohnt da lauter Priester mit ihren Familien. Es ist eine Priesterstadt. Dort gibt es auch ein Heiligtum und da gibt es die heiligen Brote, die ja im Gesetz vorgeschrieben sind. Und ich meine, der David, der ist schnell aufgebrochen und irgendwann ist der Vorrat aufgebraucht. Jetzt hat er Hunger gehabt, muss man sich was zu essen organisieren. Das ist im Alter so, ist auch, wenn man jung ist, so. Der David hatte viele Muskeln, der hat noch mehr Brot gebraucht. Ich meine, der hat 5 große Brote dort bekommen und er war allein unterwegs. Damit er sie bekommen konnte, die durfte man ja nicht rausgeben, sagte zu Ahimelech, dem Freund des Königs, der König hat mich geschickt, es war ein schneller Geheimauftrag. War ja gar nicht wahr. Kriegt er die Brote. Reden sie noch, naja, du bist ja ganz allein, du bist Anführer der Leibwache und alles, wie kann das sein? Ja, es ging so schnell, ich musste ganz schnell aufbrechen, der König wollte das so. Zweite Lüge. Und dann reden sie noch über die Leute, alles Mögliche erzählt er ihm, dass die kultisch rein sind. Und er findet alles so, dass es passt, dass er seine Sachen bekommt. Und dann irgendwann sagt der Priester, ja, du hast ja nicht mal Waffen dabei. Sah etwas komisch. Ja, es ging wirklich so stark schnell, ich hatte da keine Zeit mehr. Hast du denn eine Waffe hier? Und der Priester hat ein Andenken aufbewahrt. Irgendwo hinter einem Priesterkleid, hinten einem Ephod steht in der Geschichte, holt er was raus und packt es aus. Und es ist ein Schwert und es ist nicht normal, sondern es ist das Schwert vom Goliath, den ja David selber erschlagen hat. Mit diesem Schwert hat er ihn damals geköpft. Das wurde als Nationalheiligtum ja fast Nationalandenken aufbewahrt. Und das bekommt er dann und sagt, super, so ein Schwert brauche ich. Ich habe die Geschichte eigentlich immer positiv in Erinnerung, weil Jesus im Neuen Testament ja sagt, als sie da streiten um den Sabbat, ja, der Mensch ist mehr wert als die Regeln. Schauen wir, sogar der Priester hat die Brote David gegeben, damit er was zu essen hat, obwohl die heilig waren. Das hat sich immer so positiv angehört. Jetzt habe ich die Geschichte gelesen und gesehen, ja, der David hat ihm auch die Hucke vollgelogen, damit er die Sachen bekommen hat. Also ganz so astrein ist die Geschichte gar nicht. Das Problem an der Geschichte ist, der Priester war eigentlich wirklich Freund des Königs, wie er hieß. Er war eigentlich treu zum Königshaus. Und David hat ihn belogen. Und im nächsten Kapitel kannst du lesen, wie der Saul so zornig wird, dass ihm die untreu geworden sind und seinen Feind unterstützt haben, dass er sie alle umbringen lässt. Die ganze Stadt, den Priester, die ganze Verwandtschaft, alle. Das, was er bei den Amalekitern, den Erzfeinden, übrigens nicht geschafft hat, das hat er hier geschafft. Hat alle umgebracht, vom Kind bis zum Mann. Es hat denen hier das Leben gekostet, samt der ganzen Stadt, dass David gelogen hat. David ist gut ausgerüstet davongeritten. Im nächsten Kapitel können wir lesen, dass David dann sagt, ich bin schuldig, dass deine Verwandtschaft tot ist, weil nur einer konnte entkommen. Keine rühmliche Episode aus dem Leben Davids. Aber wie hat er eigentlich die ganze Sache gesehen? Das ist so ein kurzer Bericht, da steht gar nichts. Aber in dem Fall ist es praktisch, weil es gibt einen Psalm, den David dann geschrieben hat. Weil da war noch ein Mann da, der hat ihn gesehen, das war einer aus dem Gefolge Sauls, ein Edomiter, ein Ausländer. Und der hat ihn dann verraten und so ist Saul da überhaupt drauf gekommen. Und David hat das dann mitbekommen und hat einen Psalm geschrieben, Psalm 52, den wollen wir gern zusammen lesen. Das ist ein Lehrgedicht von David. Wir haben im Hinterkopf, er hat gerade mehrmals gelogen, den Hohepriester angelogen, sich Zugang zu heiligen Gegenständen verschafft und jetzt schreibt er ein Lehrgedicht. Na, was wird jetzt Schönes kommen? Ein Lehrgedicht von David. Als der Edomiter Doeg zu Saul gekommen war und ihm berichtet hatte, dass David sei bei Ahimelech gewesen. Was gibst du mit dem Bösen an, du Starker, wo Gottes Güte täglich um mich ist? Du Intrigant, du planst Verderben mit Lügenworten messerscharf. Er hat nur gesagt, der war da, der hat gar nicht gelogen. Vielleicht andere Male, der kannte den wahrscheinlich. Aber hier hat David gelogen. Du liebst das Böse mehr als das Gute, die Lüge mehr als Ehrlichkeit. Würde auch vielleicht hier zu ihm mehr passen. Es macht dir Spaß, mit Worten Verderben zu bringen, du hinterhältiges Großmaul. Darum wird Gott dich für immer bestrafen, dich packen und aus deinem Zuhause vertreiben, dich entwurzeln aus dem Land der Lebenden. Doeg taucht auch nicht mehr groß auf in der Geschichte. Die Gerechten werden es sehen und erschauern, dann werden sie über ihn lachen. Seht den Mann, er nahm keine Zuflucht bei Gott. Er hat stattdessen auf Reichtum vertraut und auf seine Niedertracht gebaut. Ja, wer hatte gerade Angst und hat nicht auf Gott vertraut und ist lieber davongelaufen, statt sich dem König zu stellen? Es war eigentlich David. Doch ich bin wie ein grünender Ölbaum, der im Tempelgelände wächst. Immer und ewig werde ich auf Gottes Güte vertrauen. Ich will dich ewig preisen, weil du es wirkst. Auf deinen Namen hoffe ich mit denen, die dich lieben, denn dein Name ist gut. Also, ohne die Geschichte fand ich den Psalm ja sehr schön und dachte, Mensch, der David, das war ein geistlicher Mann. Jetzt kenne ich die Geschichte und denke mir, was du alles schreibst. Hast zwar viel gewusst, aber so richtig danach gehandelt hast du auch nicht, als es soweit war. Schon interessant. Ich weiß nicht, hat er danach jetzt das gelernt? Hat er das davor schon gewusst und nur nicht beherzigt? Das ist eine komische Sache. Da ist eine hohe Spannung zwischen den Worten und den Taten. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ich habe gehofft, weil David ist ja doch ein Held, vielleicht als dieses Schwert ihm überreicht wird von Goliath. In dieser Situation damals, als die Gefahr sichtbar war, der Riese da stand in Kapitel 17, da ist David als einziger der Gefahr entgegengegangen. Da ist er nicht weggelaufen und hat gesagt, einen Satz, er hat viel gesagt, alles gut. Und in Vers 47, Kapitel 17, sagt er, und diese ganze Menge hier soll sehen, dass Jahwe weder Schwert noch Spieß braucht, um sein Volk zu retten. Denn Jahwe bestimmt den Kampf und er wird euch in unsere Hände geben. Er hat eindeutig gewusst, wer ihn retten kann und wer kämpft und dass man kein Schwert braucht, um zu gewinnen. Und hier organisiert er sich noch mit einer geschickten Lüge noch ein Schwert. Alles ist genau das Gegenteil von dem, was er wusste. Naja, ich meine, wir können jetzt über den David herziehen und uns aufregen, wie schlecht er ist, aber eigentlich habe ich sehr schnell an uns selbst gedacht oder an mich gedacht. Eine Spannung zwischen dem, was ich weiß und dem, was ich tue. Das könnte ja bei mir auch vorkommen. Wahrscheinlich können wir auch eine Stunde lang aufzählen, was es so gibt, aber nur ein paar Beispiele. Du willst ein gutes Christenleben und weißt, dafür sollte man beten. Wie viel bete ich? Wisst ihr, wir wollen geistlich leben, weil dann tun wir die richtigen Sachen. Die Bibel sagt immer, dass man dann viel singen soll und Psalmen und Loblieder im Herzen und zueinander reden soll. Weiß nicht, wie viele Psalmen oder Loblieder ihr die Woche gesummt habt oder wem anderen mal geschickt habt. Anderen helfen, andere höher achten als sich selbst. Wir wollen eine tolle Gemeinde, wo wir gern hingehen. Dazu braucht man aber auch ein beständiges, tiefes Interesse an denen, die dort sind, und müssen das auch ausdrücken. Wir wollen ein harmonisches Familienleben. Dazu müssten wir unsere Kinder nicht reizen und nicht noch irgendwie gegeneinander irgendwie ausspielen oder was weiß ich, was wir alle zu allem fähig sind. Damit das Leben gut gelingt, müssten wir uns selber zurücknehmen und die anderen an die erste Stelle stellen oder noch Gott davor. Unsere Interessen, was wir alles gern machen würden, vielleicht unterordnen, um was anderes zu tun, was jetzt wichtiger ist. Vielleicht müsste man als Gemeinde mal einen Kurs machen, um mal wieder zu üben, wie man Zeugnis gibt oder wie man in evangelistischen Gesprächen auf gute Fragen, die so kommen, reagiert. Vielleicht muss man mal Unwichtiges aus seinem Leben streichen, damit das Wichtige mehr Platz hat. Vielleicht weißt du, dass dein Leben sehr wertvoll ist, weil du hast nur eins und du hast nicht viel Zeit. Aber trotzdem ist dir egal, was du mit deinem Körper machst, wie viel Sport du machst und was du so isst. Wir wissen einen Haufen Zeug und die Frage ist, wie viel von dem ganzen Zeug machen wir eigentlich? Wenn wir ehrlich sind, wissen wir oft viel mehr als das, was wir tun, und das sehe ich bei David. Jetzt sagst du vielleicht, ja, bei David, der hat es nicht so böse gemeint, der war ja in Todesangst und Gefahr. Irgendwo stimmt das ja auch. Und ich bin auch ein bisschen froh drum, weil ich mag den David und es wäre schade, wenn er es so ganz niederträchtig hier gemeint hatte, um dem noch eins auszuwischen. So war es ja nicht. Ich finde, David ist eigentlich der perfekte Superheld, oder? Er ist nicht nur schön und stark, sondern er hat so eine Ambivalenz, wohl hell und dunkle Seite. Einerseits ist er der Mann Gottes und andererseits schießt er einen Bock nach dem anderen, weiß so viel und tut davon so wenig. Also dadurch kann man sich auch so gut bei ihm wiederfinden. Und damit sind wir auch schon beim zweiten Besuch. Wir machen einen zweiten Besuch. Der erste war Ahimelech und jetzt kommt Abimelech. Das ist etwas verwirrend. Ich muss sagen, ich habe lang gebraucht, um es zu verstehen. Aber das erste war der Freund des Königs und jetzt kommt Abimelech. Und das ist von der Bedeutung her, mein Vater ist König. Das war der Titel aller Philisterkönige. Wenn du in Vers 11 schaust, der hat einen Namen, der heißt eigentlich Achish. Aber jeder Philisterkönig hieß, mein Vater ist König, weil die gedacht haben, das ist eine Wiedergeburt ihres Gottes. Also das ist ein Gottkönig, ein Gottessohn. So ist überall die Denkweise gewesen damals. Und den besucht jetzt David als nächstes. Wisst ihr was? Dieser König hat in Gat gewohnt. Gat ist der Ort, wo Goliath herkam. Also ich weiß nicht, warum David genau dahin gegangen ist, weil wenn ihn wer umbringen wollte, dann wahrscheinlich die Leute in dem Ort. Also der Goliath getötet hat und so viele tausende Philister, wie die Lieder sagen, genau dahin geht er. Wahrscheinlich war die Angst so hoch, und sie ist ein schlechter Ratgeber wie vorher, dass er sich sogar mit dem Feind verbündet hat, um dem Stress in der Heimat zu entkommen. Dafür hat er sogar das in Kauf genommen. Ich meine, der ist in einem Tag noch, am selben Tag steht in Vers 11, ist er von Nob, das ist bei Jerusalem im Norden, bis runter zu den Philistern in die Ebene gekommen. Da muss schon ziemlich spät gewesen sein, als der hier ankam. Natürlich erkennen ihn die Leute, natürlich sagen die zum König, hey Achish, das ist David, wenn wir eine Ruhmestat vollbringen wollen, lass uns den um die Ecke bringen und öffentlich hinrichten. Da ziemliche Notlage für David. David, was hat er vorhin gemacht, was hat gut funktioniert? Bisschen was ausdenken, bisschen was vorspielen. Jetzt ist ein bisschen krasser. Er geht ans Tor und kritzelt da rum und macht so richtig einen auf verrückt. Sabbert sich in dem Bart und es ist richtig eklig, es ist richtig demütigend. So versucht er dort zu entkommen. Und naja, es funktioniert auch. Ich weiß nicht, das war sicher kein Gottkönig, weil er checkt es nicht und sagt, ich brauche nicht noch einen Verrückten hier. In Vers 16, gibt es hier nicht schon genug Verrückte, dass ihr mir auch noch den herbeischaffen müsst? Soll er sich woanders austoben, aber nicht in meinem Haus. Und so kann David dann entkommen, bevor sich irgendwie manche Leute es dort doch noch anders überlegen. Lüge hat wieder mal funktioniert. Vielleicht sagt man, es ist eine Kriegslist oder so. Was denkt ihr? War das richtig oder falsch, dass er da sowas vorgespielt hat? Rein moralisch gesehen. Wer ist dafür, dass es richtig war? Und wer war dafür, dass es falsch war? Also 3-10. Die meisten sind dafür, dass es falsch war, der Rest enthält sich. Okay. Ich finde es schwierig. Ich kann auch nicht sagen. Ich weiß, dass es falsch war, vor lauter Angst zu den Feinden zu rennen. Aber dann war er schon dort. Natürlich ist Lügen falsch. Andererseits hätten die ihn umgebracht. Das ist irgendwie Krieg. Im Krieg gibt es mehr mit Täuschung. Wie sehr ist das Lüge? Für mich zeigt das, wie das Leben auch bei uns ist, oder? Manchmal ist es ziemlich schwierig zu sagen, zumindest bei wem anderen vielleicht zu sagen, das war richtig oder falsch. Es gibt einen Haufen an Umständen drumherum. Es gibt verschiedene Motivationen in uns drin. Und am Ende ist es ziemlich schwer zu sagen, war das richtig oder falsch, was der gemacht hat. Kann ich gar nicht so genau sagen. Vielleicht so eine Richtung bestimmen, aber da ist viel zu viel mit drin. Und ich finde ja dieses Kapitel toll, weil eigentlich ist es ein sehr komisches Kapitel, aber dadurch, dass es auch zu dieser Geschichte wieder einen Psalm gibt, und es gibt ja nicht zu jeder Geschichte einen Psalm in der Bibel, haben wir zwei Geschichten hintereinander, wo es einen Psalm dazu gibt, und den wollen wir auch lesen. Das ist dann Psalm 34. Na, schauen wir mal wieder, was David hier gedacht hat. Bei mir steht da drüber, von Ängsten befreit. Weiß nicht, was bei euch da so drüber steht. Von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn fortjagte. Unsere Geschichte. Jahwe will ich preisen alle Zeit, immer sei sein Lob in meinem Mund. Aus tiefster Seele lobe ich Jahwe. Die Mutlosen hören es und freuen sich. Erhebt Jahwe mit mir, lasst uns gemeinsam ihn ehren. Ich suchte Jahwe und er hat mich erhört, er hat mich von meinen Ängsten befreit. In der Geschichte kam jetzt gar nichts vor, dass er gebetet hätte, aber hier sagt er, dass er in seinem Inneren doch vertraut hat. Wer auf ihn blickt, wird strahlen, sein Vertrauen wird niemals enttäuscht. Der Hilflose rief und Jahwe hörte und half ihm aus all seinen Nöten. Ich muss sagen, nach der Geschichte hat David sich schon viel selber hier geholfen und wenig drauf geschaut, wie Gott ihn rettet. Kommt überhaupt nichts vor. Aber irgendwie weiß er das in seinem Herzen. Wer Jahwe fürchtet und ehrt, den umgibt sein schützender Engel. Na, da hätte er nicht lügen müssen. Da hätte er schon Saul am Anfang entgegentreten können, statt abzuhauen. So wie bei Goliath damals. Vers 8, genau. Der umgibt sein schützender Engel und befreit ihn. Vers 9, schmeckt und seht, wie gütig Jahwe ist. Glücklich ist jeder, der Schutz bei ihm sucht. Fürchtet Jahwe, die ihr ihm gehört. Denn wer ihn ehrt, hat keine Not. Selbst junge Löwen müssen hungern, doch wer Jahwe sucht, hat alles, was er braucht. Naja, am Anfang des Tages hat er noch Hunger gehabt und hat sich mit ein paar Lügen die Brote organisiert. Hier sagt er, wer Gott vertraut, der muss keinen Hunger haben. Kommt ihr jungen Leute, hört mir zu. Jetzt kommt ein guter Rat für die jungen Leute. Ich will euch lehren, Jahwe zu fürchten. Wer will etwas vom Leben haben, wer will lange glücklich sein, der passe auf, was er sagt, dass er nicht lügt und niemand verleumdet. Ihr schmunzelt schon, ja, es ist irgendwie zwiespältig. Der tue das Gute und wende sich vom Bösen ab, der bemühe sich um Frieden mit seiner ganzen Kraft. Jahwe blickt auf die Gerechten und hört auf ihre Bitten. Wer Böses tut, dem stellt er sich entgegen und lässt sein Andenken von der Erde verschwinden. Doch wenn seine Treuen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Nah ist Jahwe den gebrochenen Herzen, bedrückten Seelen hilft er auf. Viel muss der Gerechte leiden, doch Jahwe reißt ihn aus allem heraus. Er behütet alle seine Glieder, dass nicht eins davon zerbrochen wird. Die Böses tun wird Bösheit töten, und wer Gerechte hasst, muss dafür büßen. Jahwe rettet seinen Dienern das Leben, Wer Schutz bei ihm sucht, wird nicht für schuldig erklärt. Also die hätten ihn für schuldig erklärt, du bist David, und die hätten ihn ums Eck gebracht. Trotzdem wurde er gerettet durch seine List. Den Psalm hat er natürlich danach geschrieben. Wahrscheinlich hat er danach doch viel verstanden, was Gott da so getan hat und was er selber gar nicht in der Hand hatte. Aber trotzdem hat er diese Dinge ja auch schon vorher gewusst, wenn wir an das Gespräch mit Goliath reden oder an dem Psalm vorher, da stehen ja auch schon ähnliche Sachen drin. Also war es irgendwie wieder sehr ähnlich zu dem ersten Besuch. Wieder hat er eine Spannung zwischen dem, was er weiß und dem, was er tut. Also sein erster Fehler war, Zuflucht beim Feind zu suchen. Und der zweite Fehler, der irgendwie fast zwangsläufig daraus entstanden ist oder die gleiche Kehr betrifft, ist, dass er dann dort wieder lügt. Ja, wie ist es bei uns? Vielleicht bist du auch manchmal auf der Flucht. Ich meine, vielleicht jetzt nicht vom Krieg, da sind wir nicht betroffen, aber vielleicht bist du auch manchmal auf der Flucht, wenn zu Hause Stress ist. Vielleicht nicht so schlimm wie bei König Saul, der dich umbringen will. Aber vielleicht hast du Stress mit einer Aufgabe, egal ob daheim oder in der Arbeit. Und du weißt, eigentlich sollte ich jetzt dafür beten und mich hinsetzen und die Sache erledigen. Aber du fließt dich dann doch zum Feind in die Ablenkung und am Ende vertrödelst du es mit Zerstreuung und weltlichem Vergnügen die Zeit. Vielleicht hast du irgendwie keine Lust, mit deinen Kindern daheim was zu machen. Und es ist anstrengend. Du wüsstest, vielleicht sollte ich mir mal da Rat holen, wie ich das besser mache oder mal was lesen oder irgendwie. Das weißt du, aber eigentlich fließt du dich lieber in einen Aktivismus und machst irgendwelche anderen Sachen. Aber Gott hätte dich daheim hingestellt, zu denen, die dich da gerade am meisten brauchen. Vielleicht hast du wirklich Stress mit deinem Ehepartner zu Hause und du wüsstest, Versöhnung wäre jetzt das Richtige, aber trotzdem fliehe ich dann lieber vielleicht in Selbstmitleid oder Selbstrechtfertigung, was beides meinen Stolz nährt, und gehe am Abend enttäuscht und wütend ins Bett. Wir können das genauso wie König David. Wir wissen da viel und machen viel falsch. Und gerade wenn wir auf der Flucht sind. Ich weiß nicht, wenn du dein Leben so durchdenkst, ein paar Jahre zurück oder nur mal eine Woche zurück, wie oft du gescheitert bist, was dir so einfällt, wie viel du davon vielleicht schon vergessen hast. Mir fällt immer einiges ein. Vielleicht hast du es auch über die Jahre einfach satt, dass man als Christ so viel weiß und so wenig davon schafft. Du bist ja nicht der Einzige. Wir sind ja ein paar mehr Leute hier und uns geht es allen so. Das ist eigentlich noch trostloser dann, oder? Alleine ist es schon deprimierend, aber wenn es noch mehr sind, das ist schon komisch. Ich finde den letzten Vers hier ganz schön. Hier steht in diesem Psalm 34, Jahwe rettet seinen Dienern das Leben. Wer Schutz bei ihm sucht, wird nicht für schuldig erklärt. Da gibt es jemanden, der Schuld nicht anrechnet. Und deswegen machen wir heute noch einen dritten Besuch, der in der Geschichte nicht wirklich vorkommt, nämlich einen Besuch beim König. Wir haben ja den Freund des Königs besucht und auch den Sohn des Königs. Jetzt sollten wir schon auch nochmal den König besuchen, dazu hätte er schon das Recht. Von Gottes Seite, wenn wir ihn jetzt hier mal anschauen, es kommt keine weitere Beurteilung der beiden Geschichten. Die stehen einfach so in der Bibel. Durch die Psalmen haben wir noch ein bisschen einen Blick drauf. Gott kommt nicht nochmal hin und haut da drauf, was David alles falsch gemacht hätte. Vielleicht sprechen halt die Folgen hier für sich. Weder der Freund des Königs noch der Sohn des Königs haben die Lügen durchschaut, die ihnen aufgetischt wurden. Aber der wahre König, der sieht alles, er weiß alles, und trotzdem erwähnt er die Dinge nicht wieder. So ist hier Gott. Später erwähnt sein Sohn, als er auf der Erde ist, Jesus, die eine Geschichte sogar als Positivbeispiel. Und über Jahrhunderte haben wir Christen die Geschichte oft in einem viel positiveren Licht gesehen, als wenn wir sie mal so lesen, mit den ganzen Lügen und Verfehlungen, die vorkommen. Wir haben sie vielleicht nicht mal falsch gesehen, wir haben einfach nur mehr das Gute gesehen und weniger das Schlechte in der Geschichte. Und vielleicht ist das die Gnade Gottes, dass er gerne die guten Dinge anschaut und auch gerne die guten Dinge uns vor Augen malt. Gott ist so. Der sieht ja uns genauso, mit unserem Versagen, wo wir in die Flucht gehen und falsche Dinge tun, wo wir viel wissen und wenig tun. Aber ich bin letztendlich froh darüber, dass Gott das sieht. Vor kurzem habe ich im Missionsblatt von einem Missionar was gelesen. Der geht jetzt schon langsam in Rente, der kann bald nicht mehr. Und er hat geschrieben, wir werden immer so oft enttäuscht von Menschen, weil wir so viel erwarten. Und von Gott erwarten wir eigentlich chronisch zu wenig, deswegen kann er uns immer positiv überraschen. Das ist eine interessante Verdrehung der Dinge. Von Gott könnten wir alles erwarten. Und der Witz ist, du kannst dir Gott so gut vorstellen, wie du nur kannst. Er wird immer noch besser sein, egal in was. Er ist das ultimativ Beste, das Beste von jeder Eigenschaft vereint er in sich selbst. So ist Gott. Und deswegen ist er das auch, wie er mit schuldbeladenen Christen umgeht. Wie er mit Leuten umgeht, die viel wissen und wenig tun. Auch da ist Gott der, der es am besten macht. Vielleicht möchte ich zuerst in der Antwort, wie Gott hier ist, auf das eingehen, wie er zu allen Menschen ist. Und dann, wie sich das bei Christen ändert. Weil generell, bei der ganzen Schuld dieser Welt, stellt Gott sich hin und sagt, ich biete Versöhnung an. Hier ist meine Hand, schlag ein und ich werde dich rechtfertigen. Ich habe alles schon dafür gemacht. Falls du heute Jesus noch nicht offiziell für dich und vor Gott als dein Fürsprecher und Retter vor Gott angenommen hast, dann hast du wirklich ein Problem. Gott wird dich richten mit all seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. So sind die Tatsachen. Und ich glaube, das wird nicht gut ausgehen für keinen von uns. Es gibt da ein Buch im Himmel. Und wenn du da drin blättern würdest, würdest du alle deine Taten und Gedanken lesen können. Deine Motive, die Umstände zu den Taten, du wüsstest alles. Und dieses Buch ist perfekt gerecht und heilig und ganz genau. Da steht alles so drin, wie Gott dich sieht. Und ich hoffe, du weißt am besten, was alles in dem Buch steht, aber in dem Buch steht noch mehr drin, als an das, was du dich alles erinnern kannst. Jeder böse Blick bei der Seite, jeder Gedanke, der gleich wieder aber weg war, alles ist in diesem Buch festgeschrieben. Unser Leben war nicht so gut, als dass da nur schöne Sachen drinstehen. Und trotz dieses Buches, anhand dessen Gott richten wird, streckt er seine Hand hin und sagt, wir könnten das auch weglegen und ich vergebe dir einfach. Schlag doch ein. Ich habe so ein tolles Angebot, dafür habe ich mich sogar umbringen lassen, als ich das den Leuten erzählen wollte. Das wäre es wirklich wert, darüber nachzudenken, wenn Gott sowas auf sich nimmt dafür. Das ist grundlegend, wie Gott mit Schuld umgibt. Er will sie gern vergeben, er will sich versöhnen. Aber jetzt sind wir Christen und jetzt überrascht Gott uns wieder. Weil wir leben ein Leben und ständig haben wir mit Versagen zu tun. Und irgendwann denken wir, das ist normal oder das gehört dazu. Und irgendwie wird am Ende schon abgerechnet. Ich sagte, Davids Versagen wird einfach nicht mehr erwähnt. Und unseres wird auch nicht mehr erwähnt werden. Das ist ein Evangelium. Es wird nicht mehr erwähnt. Kannst du dir das vorstellen? Im Himmel gibt es nicht nur ein Buch. Da gibt es ganz viele Bücher. Da ist eine große Bibliothek. Und wenn wir gerichtet werden, also egal, ob es der Jakob ist oder der Walter oder ich oder irgendjemand von uns, dein Buch wird rausgeholt, aber du bist Christ und jetzt ist eine Sache anders. Ich sage noch nicht, was anders ist. Gott wird auf jeden Fall dein Buch aufmachen und es ist dann ein Drehbuch, dieses Buch. So stelle ich mir das vor. Ich meine, du kannst viel bezahlen heutzutage für teure Kinofilme, aber diese Qualität kannst du nicht überbieten. Ich weiß nicht, was ist die höchste Auflösung, die es gerade gibt. Da habe ich keine Ahnung. Ultra irgendwas HD, das ist noch viel besser. Dann, vielleicht ist es 4D, du sitzt auf einem Stuhl, da vorne sitzt Gott, dein Lebensbuch aufgeschlagen. Und es wird ganz großes Kino. Da gibt es einen Sprinkler oben, wenn Wasser irgendwie Regen ist, dann kommen kleine Tröpfchen. Es gibt eine Windmaschine, da gibt es noch Düfte, die da eingespielt werden. Jedes Mal, wenn ein Morgen kommt, wo du aus der Tür gibst, vorkommt in deinem Leben, kannst du das wirklich riechen und die Sonne spüren. Und jedes Mal, wenn du frische Brötchen geholt hast, riechst du den Duft und spürst du, wie die kross sind. Es ist wirklich ganz echt, wie dein Leben. Und dann wird das Leben durchgegangen und geguckt, wie hast du gelebt. Und jetzt gibt es für die Christen die eine entscheidende Tatsache. Es gab da einen, der hat sich die Mühe gemacht und hat alles rausgestrichen, was schlecht war. Dein Buch ist viel dünner geworden. So ist es mit der Vergebung. Die Sünden sind weg. Die sind einfach weg. Die sind vergeben. Es war nicht einfach für Gott, aber für uns sind die einfach weg. Da sind viele Lücken im Drehbuch. Aber die sind weg. Alle Stunden mit Streit und Hader, alle Zweifel, alle bösen Worte, alle Unreinheit, Ungerechtigkeit und Wut, es ist alles weg. Zum Beispiel Jesaja 38, Vers 17, alle deine Sünden habe ich hinter meinen Rücken geworfen. Meinst du dann, wenn Gott dich nochmal beurteilt, dann dreht er sich nochmal um und schaut sich alles nochmal an? Es ist einfach weg. Er hat das im Meer versenkt, er wird nicht nochmal zum Fischen gehen und dann am Ende der Zeit nochmal alles hochholen. Wird er nicht machen. Es ist einfach vergeben. Wer Schutz bei ihm sucht, wird nicht für schuldig erklärt. Die Dinge tauchen nicht mehr auf. Aber weißt du was? In dem Buch stehen immer noch alle Dinge, die du schon lange vergessen hast, die gut waren. Da steht alles drin. Immer wenn du abgewaschen hast für andere, all die Male, wenn du dich zuerst entschuldigt hast, all die Male, wenn du für wen gebetet hast, all die Male, wenn du voller Liebe bereit warst, jetzt mit deinen Kindern was zu spielen, obwohl du keine Lust hattest. Es gibt 100 Beispiele und mehr, was da drin steht. Und das meiste davon weißt du schon gar nicht mehr. Aber Gott hat es aufgeschrieben. Jesus hat gesagt, nicht mal ein Glas Wasser um seinetwillen jemand gegeben, wird seines Lohns entbehren. Selbst dafür kriegst du garantiert dort eine Belohnung. Und das ist dann wirklich noch die Krönung dieser Vorführung. Am Ende gibt es für deinen Film sogar noch Auszeichnungen und Siegeskränze. Das ist viel besser als die Filmfestspiele in Cannes oder so. Das sind die wahren Filmfestspiele. Kannst du dir vorstellen, dass Gott so gut ist? Dass Gott so gut ist, dass er das Böse irgendwann streicht? So groß, dass er die Sünden nie wieder rausholt. Und dass am Ende nur noch das Gute zählen wird. So ist Gott. Auch bei David und bei uns. Und es gibt einen schönen Vers in Hebräer 11, Vers 6. Da heißt es, ich habe ihn mir aufgeschrieben, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Am Ende ist Gott der Belohner, der uns noch was gibt für die guten Sachen, die er gewirkt hat bei uns. Für das, wie lang unser Film war oder wie kurz, er ist der Belohner. So sehe ich hier ihn bei meinem dritten Besuch diesen Sonntag. Ja, so wird es am Ende sein. Dann kommt die große Hochzeit und es wird nicht so sein wie bei meinen Hochzeitsfauxpas. Da wird es nichts Böses mehr geben und alles, was wir jetzt noch verkehrt machen, am Ende hat Gott eine wunderschöne Sammlung an Erinnerungen, was Gutes war in unserem Leben und was Gutes sein wird in der Ewigkeit dort. Eine wunderschöne Sammlung an gemeinsamen Erinnerungen zwischen ihm und mir. Und das Böse wird nicht mehr sein. Wir beten noch. Lieber Vater, in unserem Leben sind oft so viele Dinge undurchsichtig, sie sind vage zu greifen, schwer zu beurteilen. Unser Herz ist unstet und trügerisch, sagst du. Wir machen viele Fehler und du kennst uns. Deine Hand hat uns gegriffen und uns gerettet für alle Ewigkeit. Bei dir sind wir wirklich sicher. Es ist wirklich Gnade, wenn wir solche Geschichten lesen, und dann noch Psalmen dazu haben, sie zu verstehen. Es ist wirklich Gnade von dir, dem König aller Zeiten und der Geschichte unserer Welt, dass du am Ende die Fehler deiner Kinder nicht mehr erwähnst. So bist nur du und du bist unser König. Herr Jesus, wir würden uns freuen, wenn wir am Ende deine Freunde geheißen werden und wenn wir auch deine wahren Söhne sind, aber überstrahlt von dem einen Sohn, Jesus Christus, dem wir das alles verdanken. Herr, wir wünschen uns, dass unser Leben am Ende nicht ein Kurzfilm ist, sondern dass es reich ist an Taten, die deine Liebe bewirkt hat in unserem Leben. Wir brauchen dich. Herr, hilf uns. Amen.